Liebe, Wahrheit, Wandel im Licht, die drei Johannesbriefe. Mit Gottes Hilfe möchten wir in dieser Bibelwoche die Briefe betrachten, die der Apostel Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, an die Gemeinden damals geschrieben hat, auch an Privatpersonen, die Herrin und Gaius, aber auch an die Gemeinde aller Zeiten. Liebe, Wahrheit, Wandel im Licht. Das ist das Thema, so wie ich diese Bibelwoche überschreiben möchte. Und das sind zentrale Themen, die auch in den Johannesbriefen begegnen, in allen drei Johannesbriefen wohlbemerkt. Liebe, griechisch Agape, das ist die göttliche Liebe. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, kommt mehrfach dieser zentrale Vers zum Leuchten, der gerade in diesem Buch steht: Gott ist Liebe. Das ist das innerste, eigentlichste Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Und Liebe im Sinne Gottes steht gegen Hass, gegen Neid, gegen Eifersucht, gegen Ehrsucht und, weil Gott selbst Liebe ist, gegen Gottlosigkeit. Liebe. Das zweite ist die Wahrheit. Liebe und Wahrheit sind untrennbar. Denn es heißt, Gott ist Liebe und Jesus sagt von sich: Ich bin die Wahrheit. Und da Jesus Gottes Sohn ist und damit göttlichen Wesens, ist Wahrheit und Liebe in einer Person, nämlich in Gott, vereint. Und so soll auch Wahrheit und Liebe in unserem Leben eins sein, untrennbar. Das heißt, es gibt keine Liebe ohne Wahrheit und keine Wahrheit ohne Liebe. Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität, aber sie kann nicht retten. Wahrheit ohne Liebe ist grausam, denn sie erreicht nicht das Herz. Wahrheit steht gegen Lüge, gegen Falschheit, gegen faule Kompromisse, gegen die Verleugnung Jesu, der ja der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, gemäß Johannes 14, Vers 6. Liebe, Wahrheit, Wandel im Licht. In Kapitel 1 des ersten Johannesbriefs wird uns auch der zentrale Satz, die zentrale Aussage begegnen: Gott ist Licht. Der Herr Jesus sagt von sich selber: Ich bin das Licht der Welt. Und seine Jünger sind auch das Licht der Welt, aber im Abglanz des originalen Lichtes Jesus Christus. Wir reflektieren sein Licht, hoffentlich auch in unserem Leben. Und deshalb auch heute dieses erste Thema, bevor ich dann zunächst eine Einleitung gebe in die drei Johannesbriefe und dann Kapitel 1 mit Gottes Hilfe versuche auszulegen. Das Thema heute: Wandel im Licht oder wandle im Licht. Es ist auch immer ein Appell an uns. Und Licht steht im Gegensatz zu Finsternis, im Gegensatz zu Sünde, im Gegensatz zum Verbergen wollen und leugnen wollen der Schuld. Soweit zum Thema der Johannesbriefe. Und es kommen noch viele weitere Schwerpunkte zum Leuchten, was wir im Laufe dieser Auslegung hören werden. Zunächst, wer ist der Verfasser der Johannesbriefe? Es ist eindeutig, es ist niemand anderes als der Apostel Johannes. Und man nimmt an, man kann annehmen, dass er diese Briefe, alle drei Briefe, in höherem Alter geschrieben hat. Im zweiten und dritten Johannesbrief spricht er als Absender, als der Presbyteros, griechisch, das heißt der Älteste. Und auch der Alte, der älter ist als seine Empfänger. Man nimmt an, dass der Apostel Paulus im hohen Alter ja noch auf die Insel Patmos verbannt wurde und dort die Offenbarung empfangen hat, die Offenbarung Jesu Christi. Und dass er auch diese Briefe in höherem Alter geschrieben hat. Es gibt da einen weiteren Hinweis, nämlich, dass er seine Leser immer wieder als meine Kindlein anredet. Und sowas tut nur ein älterer Mann. Ja. Wenn jetzt hier ein junger Mann ist, 20 Jahre, und spricht dann älter als meine Kindlein an, das würde nicht passen. Aber wenn dieser Apostel Paulus schon im fortgeschrittenen Alter war, dann ist ganz klar, das sind seine Kindlein, auch seine geistlichen Kindlein. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass er wohl der längst lebende Apostel war, der alle anderen überlebt hat, Alle anderen sind vorher eines Märtyrertodes gestorben. Und er wurde in hohem Alter ja noch auf Patmos verbannt, ist dann wahrscheinlich nochmal nach Ephesus zurückgekommen und hat in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus wohl auch das Evangelium geschrieben, die Offenbarung dann empfangen auf Patmos, wohl zur Zeit des Kaisers Domitian, 90 bis 96 nach Christus. Und in diesem Zeitraum, wohl zwischen 80 und 100 nach Christus, auch die Johannesbriefe geschrieben, weil er eben auch hier von Kindlein redet und sich als der Alte bezeichnet. Zur Zeit, als der Herr Jesus auf Erden wandelte, war der Apostel Johannes ein junger Mann, vielleicht sogar der jüngste der Apostel, kann man vermuten. Er bezeichnet sich auch selber bescheiden, nennt er nicht seinen Namen, aber er bezeichnet sich als den Jünger, den Jesus liebte, der auch so nahe am Herrn war, dass er das Ohr an seiner Brust hatte, auch beim Abendmahl, und hörte und fragte auch, wer ist es, der dich verrät? Und auch sonst immer wieder besondere Offenbarungen vom Herrn empfing, auch gewürdigt wurde, neben Petrus und Jakobus mit ihm auf dem Berg der Verklärung zu weilen und einen Einblick in die himmlische Herrlichkeit bereits zur Zeit des irdischen Jesus zu tun. Ein ganz besonderer Jünger und Apostel. Wer sind die Adressaten? Nun, es gibt ja drei Briefe. Im ersten Brief steht gar kein Adressat dabei. Er beginnt sofort schroff und zentral mit der Botschaft, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, das bezeugen wir euch. Wir werden es gleich hören. Und am Schluss endet es, hütet euch vor den Abgöttern. Ohne Schlusswort. Ganz deutlich und sehr eindrücklich, dieser erste Johannesbrief. Im zweiten und dritten Brief sind Adressaten genannt, die Herrin, die auserwählte Herrin, wohl eine Privatperson, eine Frau. Manche sagen auch, es sei ein Bild für eine Gemeinde. Und der dritte Johannesbrief ist an Gaius adressiert. Und doch der Inhalt zu allen Zeiten aktuell, auch für uns heute. Und die Auslegungen, die ich mit Gottes Hilfe ja versuche, sie sollen nicht einfach nur ein neuer Kommentar sein, sondern sollen immer aktuell sein für unser Leben und auch für unsere Zeit. Der erste, zweite und dritte Johannesbrief sind auch gegen gewisse Gegner gerichtet. Das ist der nächste Punkt. Wir hatten den Verfasser, kurz das Thema betrachtet, den Verfasser, die Adressaten und jetzt die Gegner bei den Johannesbriefen. Sie sind gegen Gegner gerichtet, die es zu dieser Zeit gab, schon im ersten Jahrhundert, und die es immer gab und auch heute gibt in verschiedenen Variationen. Man spricht in der Forschung insbesondere hier von der Gnosis, die Strömung der Gnosis. Wer hat das schon mal gehört? Ja, Gnosis, das heißt Erkenntnis. Das waren Menschen, philosophisch beeinflusst von Plato und anderen aus dem Griechentum, die der Ansicht waren, dass der Mensch keine Erlösung braucht durch das Blut eines menschgewordenen Gottessohnes, sondern dass der Mensch selber in sich einen göttlichen Funken habe, den er freisetze durch Erleuchtung, durch Inspiration aus Geistwelten. Sie unterschieden zwischen zwei Ebenen, dass in der geistigen Welt das ewige Licht hineinleuchtet aus der göttlichen Ursphäre und dass dieses Licht nicht in die Materie gebunden werden kann, wo doch die Materie dieses Licht bedeckt hat, da muss diese Materie beseitigt werden, damit das Licht wieder zum Leuchten kommt. Und das hängt sehr eng zusammen, wie ihr schon merkt, mit der Mystik, die auch heute sehr verbreitet ist, bis hinein in kirchliche und evangelikale Kreise, wo man behauptet, der Mensch braucht keine Erlösung mehr durch das Blut Jesu Christi, sondern er hat in sich selber den Lichtfunken. Er kann in sich selber das göttliche Potenzial freisetzen. Er kann sich selber erlösen. Das ist die moderne Gnosis. Die findet sich im Spiritismus, wo gelehrt wird, es sei alles nur eine Welt von verschiedenen Daseinsstufen, oben das ganz geistig Lichtvolle bis hinunter in die ganz harte Materie und dazwischen verschiedene Ebenen, wo die Materie immer lichtvoller wird. Aber das Ziel ist, die Materie zu überwinden und sich dann zu den geistigen Überwelten emporzuschwingen. Dann auch die Esoterik, die zusammenhängt mit dem ganzen Spiritismus. Und auch sämtliche Sekten, wenn man genauer nachforscht, sind auf den Spiritismus, also auf die Geisterwelt zurückzuführen. Und eben auch die Anthroposophie, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, auch eine typisch spiritistische Sekte, wo genau diese Gnosis fast schon in Reinkultur wieder aufgetreten ist im 20. Jahrhundert durch Rudolf Steiner in den Waldorfschulen und so weiter, wo dann gelehrt wird, der Mensch trage einen göttlichen Lichtfunken in sich und Christus sei der Sonnengeist gewesen, der sich in den Leibern von zwei Jesusknaben verkörpert habe. Und er hat sich erst bei der Jordantaufe hineingesenkt in diesen Jesusleiber und dann hätte er den Jesusleib vor der Kreuzigung wieder verlassen. Als dieser nackte Jüngling im Garten Gethsemane in Markus 16, Markus ist geschildert, ich weiß nicht genau welcher Stelle, verlassen hat, hat er die Christushülle verlassen, die Jesushülle verlassen und der Christus-Sonnengeist ist zurückgekehrt zum Vater, als wurde nur der Jesusleib diese Hülle gekreuzigt. So die Anthroposophie, eine moderne Form der Gnosis. Also man sagt, in der Materie kann nichts Gutes sein, das Gute ist nur im Geistigen. Sicherlich eine Teilwahrheit dabei. Ja, die Materie ist im Sündenfall sehr erstarrt sozusagen, aber trotzdem ist sie von Gott geschaffen worden. Siehe, es war sehr gut, diese Schöpfung, die Erde, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, auch unser Körper, es war alles sehr gut. Aber durch den Sündenfall ist es verdorben worden. Für die Gnostiker, für die Anthroposophen, für die Spiritisten, für die Esoteriker ist der Sündenfall, dass der Mensch nicht sein göttliches Wesen erkennt. Die Verblendung. Und deshalb soll der Christus in gnostischer Sicht nur die Erleuchtung bringen, dass ich sehe, dass ich Gott bin, dass in mir das Göttliche wohnt. So wie auch sämtliche Mystiker und auch die fernöstlichen Religionen und esoterischen Sekten das lehren. Und da ist eine riesige Phalanx, eine riesige Heeresmacht gegen den einfachen, kindlichen, rettenden, christlichen Glauben entstanden. Ob es der Hinduismus ist, der Buddhismus, der Spiritismus, die Anthroposophie, die Theosophie, die Kosmosophie, die Gaia-Lehre, die New Age-Lehre, der Feminismus, all diese Lehren richten sich gegen Jesus Christus als den fleischgewordenen Sohn Gottes. Und bereits im ersten Johannesbrief kämpft der Apostel Johannes, inspiriert vom Geist Gottes, gegen diese Verfälschung des Erlösers Jesus Christus. Soweit zu den Gegnern. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 steht gegen diese Gnostiker das ganz, ich möchte fast sagen, knallharte und deutliche Wort, das Wort, ja, dieser Satz, das Wort der Logos wurde Fleisch, nicht nur Mensch, wie es heute manche Übersetzungen sagen, Fleisch, das soll zeigen, Gott ging durch seinen Sohn in diese angeblich so schlechte Materie ein. Hätte er nie tun können nach gnostischer Vorstellung, wenn die Materie, das Stoffliche, das Geschaffene hier wirklich so schlecht wäre. Gott ging in die Materie ein, das Wort wurde Fleisch, um uns Menschen zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Ja, Gott wurde Mensch. Als Mensch konnte er mitleiden mit unserer Sünde und Schwachheit, so heißt es im Hebräerbrief. Und nur weil er zugleich Gott ist, kann er uns erlösen. Ein Mensch hätte uns nicht erlösen können, auch nicht ein Engel, sondern nur Jesus als der Mensch gewordene Gottessohn. Und das betont das Johannesbrief und Evangelium ebenso. Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Das wird immer wieder ganz zentral, gerade auch im ersten Johannesbrief, zum Leuchten kommen, diese Aussagen. Und das ist gegen die Gegner gerichtet, die das leugnen. In Kapitel 2 und 4 im ersten Johannesbrief werden wir es hören. Und diese Gnostiker, also ich versuche ein bisschen zu erklären, dass ihr dann versteht, wenn wir lesen Johannesbrief, was das bedeutet, da haben wir schon ein bisschen Vorkenntnis. Diese Gnostiker, sie verharmlosen die Sünde und sie relativieren die Gebote Gottes. Das ist der nächste Angriffspunkt. Und das tun auch heute die Sekten, esoterischen Strömungen. Die Sünde wird verharmlost. Es wird ja diese Trennung zwischen Leib und Seele und zwischen irdischem und geistiger Welt vertreten. Und man sagt, wenn ich geistig den Lichtfunken in mir trage, dann kann ich mit dem Leib tun, was ich will. Das berührt mich gar nicht. Das war auch bei den Korinthern so. Hauptsache, sie haben ihre Geistesgaben, ob sie dann mit den Huren und Prostituierten sich da einlassen in Korinth und so weiter. Das tangiert ja nicht ihre geistige Welt. So haben sie gelehrt und gedacht. Und der Apostel Paulus hat gesagt, wer mit der Hure sich einlässt, der ist ein Leib mit ihr. Ja. Man kann das nicht trennen. Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Wir können nicht sagen, was der Leib tut. Das betrifft meine geistige Erlösung gar nicht. Ein Selbstbetrug. Nein, wir sind eine Einheit und auch unser Leib ist sogar gewürdigt als der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Sünde dürfen wir nicht verharmlosen. Er sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner. Werden wir nachher gleich noch hören. Der Sündesold ist der Tod. Die Sünde wird verharmlost durch diese libertinistischen, zügellosen Strömungen. Und die Gebote Gottes werden relativiert durch den sogenannten Anomismus, das heißt durch die Gesetzlosigkeit, die Anomia, griechisch. Wer aber liebt, wer Gott liebt und seine Nächsten liebt, der hält Gottes Gebote. So auch eine Grundaussage in den Johannesbriefen. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, so sagt der Herr Jesus auch selber im Johannesevangelium. In dieser gnostischen Strömung ist wieder aufgetreten, was die Schlange Eva im Paradies als Lügen versprochen hatte, nämlich, ihr werdet sein wie Gott, das Göttliche in uns wird dann verkündigt, fälschlich. Demgegenüber sagt die Heilige Schrift, dass in uns, in unserem Fleische nichts Gutes wohnt, aber wir können erlöst werden. Und weiter wird bestritten, dass Gott uns etwas zu sagen hat, sollte Gott gesagt haben, 1. Mose 3, Vers 1 folgende. Und das Motto des Satanismus, tu, was du willst, das ist auch in diesen Strömungen verbreitet, die sich doch so fromm, so scheinfromm geben können. Nun wollen wir aber lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen, unter der Überschrift, wandle im Licht. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, Herr, wir bitten dich, erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist und lass uns wandeln in deinem Licht. Amen. Ich denke, er räumt mir heute ein bisschen mehr Zeit ein, damit wir angemessen auf diese gewaltigen, gewichtigen Aussagen eingehen können. Es wird die nächsten Abende nicht so lang werden, heute ein bisschen länger, weil die Einleitung ja auch noch war. Nun aber 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang an war, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der 1. Johannesbrief setzt ohne Gruß, ohne Absender, Adressat ein, kommt sofort zum Zentrum. Es ist eine Parallele zu 1. Mose 1, eine Parallele zu Johannes Evangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und diese Einleitung ist fundamental, grundlegend. Was von Anfang an war. Was war von Anfang? Gott war von Anfang. Gott, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde. Und gleichzeitig das Wort, griechisch der Logos, ein zentraler Begriff in der Gnosis. Aber hier und im Johannesevangelium wird deutlich, das Wort ist niemand anderes als unser Herr und Heiland Jesus Christus. Durch ihn hat Gott, der Vater, die Welt geschaffen und nichts, was geschaffen ist, ist ohne ihn geschaffen worden. Johannes 1. Wir sehen, wir können die Johannesbriefe nicht verstehen ohne das Johannesevangelium. Es ist eine untrennbare Einheit. Jesus, das Wort, war von Anfang an. Der Logos war schon da, ehe der Welt grundgelegt ward. Und der Herr Jesus selber sagt zu den Juden, die ihn angeklagt haben, ehe Abraham ward, bin ich. Eine ungeheure Aussage, wenn es ein Mensch von sich sagen würde, aber er als Gottes Sohn, er als das Wort, er als die ewige Weisheit Gottes konnte und kann das von sich sagen. Bevor Abraham auf die Welt kam, und Abraham gilt als der Stammvater Israels, und auch der Heidennationen, der Vater aller Geretteten dann am Ende. Ehe Abraham ward, bin ich, nicht wurde ich, bin ich. Es heißt hier, das ist das Nächste, nicht was von Anfang an wurde, man muss hier auf jedes Wort hören in der Heiligen Schrift, von Gottes Geist inspiriert, sondern was von Anfang an war. Der Herr Jesus wurde nicht, er war. Er ist kein Geschöpf, sondern er ist der ewige Sohn Gottes. Gezeugt vom Vater. Gezeugt und nicht geschaffen, so haben es die Väter formuliert in einem zutreffenden Bekenntnis in altkirchlicher Zeit. Was von Anfang an war, man spricht hier auch von der Präexistenz des Gottessohnes, der Vorherexistenz, vor allem geschöpflichen Dasein. Was wir gehört haben, die Jünger haben den Herrn Jesus gehört, die Apostel in ganz besonderer Weise. Und der Apostel Johannes schreibt hier nicht, was ich gehört habe, er schreibt, was wir gehört haben. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund hin soll eine Sache gültig sein. Der Apostel Johannes war sicher der längst lebende Apostel. Man kann aber annehmen, dass er sich hier in die Schar aller anderen Zeugen mit einschließt. Vielleicht haben manche auch noch gelebt, als er diesen Brief geschrieben hat, die auch das mitbezeugen konnten. Sie haben das Wort, das von Anfang an war, auf Erden gehört. Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn. Sie haben seine gewaltigen Predigten gehört auf dem Berg der Seligpreisungen. Sie haben seine Aussendungsrede gehört, seine Ölberg- und Endzeitrede. Sie haben gehört, wie er zu Kranken sprach, sei gesund, zu Gelähmten sprach, stehe auf, nimm dein Bett. Sie haben das alles miterlebt. Aber nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Wir heute hören das Wort, aber wir sehen den Herrn nicht mehr auf Erden wandeln. Aber der Apostel Johannes und auch die, die er mit diesem Wir einschließt, sie haben den Heiland gesehen. Welches Vorrecht haben sie gehabt? Und zwar mit unseren Augen, nicht als Vision, wie man schnell sagen könnte, gesehen, ja, ich sehe auch manches im Traum. Nein, sie haben den Herrn mit den Augen, mit den irdischen Augen gesehen. Und wir waren kürzlich in Israel mit einer Gruppe wieder, da haben wir auch die Stätten gesehen, die in der Bibel beschrieben stehen. Was ist der Unterschied zwischen biblischen Geschichten und Märchen? Nun, in den Märchen heißt es, war einmal irgendwo mal, aber da wird kein Ort angegeben, keine Zeit. Das ist alles so im Nebulösen und frei erfunden. Man merkt dann, wie unglaublich und fantastisch das dann übertrieben ist alles. Aber in der Bibel dagegen ist alles genau mit Ort und Zeit und Datum, also Datum nicht, aber Zeitangaben schon gegeben, ja. Schon auch die Regierungsjahre des Königs so und so viel, in diesem Ort, in diesem Platz, da ist das alles geschehen. Ihr könnt fast in jedem Vers erkennen, geografische Angaben, chronologische Angaben in der Heiligen Schrift. Also das spielt in Zeit und Raum. Gott hat in Zeit und Raum Geschichte geschrieben, Heilsgeschichte. Ja, was wir gesehen haben mit unseren Augen in der Geschichte, was wir betrachtet haben, also nicht nur gesehen, sondern genau angeguckt, praktisch unter dem Vergrößerungsglas. Sie haben genau den Herrn Jesus kennengelernt, genau geprüft. Ob ist das jetzt der Messias? Auch Johannes der Täufer hat aus dem Gefängnis gefragt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, ja. Aber auch Johannes der Apostel. Sie haben genau geprüft und für richtig befunden. Jesus ist der Messias, der erwartete Retter und Heiland. Und weiter schreibt er, und was unsere Hände betastet haben, sie haben ihn berührt, er ist wirklich Fleisch geworden. Gott hat sein Wort auf die Erde geschickt. In diese von den Gnostikern so verachtete Materie hinein. Aber um uns zu erlösen, hat er das getan. Und insbesondere haben sie ihn betastet nach der Auferstehung. Den Auferstehungsleib, Thomas der Zweifler, durfte die Hände an seine Seite legen und seine durchbohrten Hände anfassen und hat gesehen, wie er Fisch gegessen hat mit seinem Auferstehungsleib. Kein Geist, der erschienen ist, sondern der auferstandene Herr mit einer neuen, verklärten, veränderten, unsterblichen Leiblichkeit, wie es im 1. Korintherbrief Kapitel 15 beschrieben ist. Was unsere Hände betastet haben. Und vor allem, ich möchte noch erwähnen, der Berg der Verklärung, wo sie schon den Einblick getan haben in den Herrlichkeitszustand des Herrn und dann eben auch den auferstandenen Herrn nach der Kreuzigung sehen durften. Und dann, das hängt auch mit der Auferstehung zusammen, steht hier, vom Wort des Lebens. Es ist kein Todeswort, keine vergangene Figur der Geschichte, wie die ganzen Größen aus unserer Geschichtsschreibung, sondern Jesus ist der Einzige, der lebt. Kein Cäsar, kein Augustus, kein Pompeius, kein Stalin, kein Hitler lebt mehr oder kann irgendjemand Heil oder Pseudo-Heil bringen. Aber Jesus lebt. Jesus lebt, Gott sei Dank. Er ist das Wort des Lebens. Das heißt, das Wort, das lebendig ist und das auch Leben schenkt, das Leben schaffende Wort. Nur durch ihn haben auch wir Leben. Ohne ihn müssen wir ewig in der ewigen Verdammnis sein, im zweiten Tod. Und das heißt auch wirklich tot sein, aber nicht ausgelöscht, sondern ewig leiden müssen in der Hölle. Aber wer zu Jesus gehört, der hat das Wort des Lebens ergriffen. Er darf in der himmlischen Herrlichkeit, in Ewigkeit sich befinden. Leben hat übrigens zwei Begriffe im Griechischen für Leben. Bios für das biologische, kreatürliche, geschöpfliche Leben, das vergänglich ist. Da kommt der Begriff Biologie her, etwa in der Schule. Und dann Zoe. Das steht hier an der Stelle. Das ist das Leben, das eine ganz andere Seinsqualität hat, über das irdische, vergängliche hinausgehen, das ewige, göttliche Leben, die Zoe. Und dieses Leben ist hier beschrieben. Und dieses Leben ist erschienen. Es ist erschienen, als die Zeit erfüllt ward, als Gott sein Wort, seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Und wir, wird hier nochmal verstärkt jetzt, nochmal gesteigert beschrieben. Wir, die Apostel, die Jünger, haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Nochmal werden manche Begriffe wiederholt und nochmal in steigernder Form dargestellt und dargebracht. Das Leben ist erschienen. Gott hat sich nicht verborgen, sondern ist aus Barmherzigkeit auf diese Erde gekommen. Und wir haben gesehen. Und weil wir gesehen haben, bezeugen wir. Was wären das für Menschen, die dieses Wunderbare erlebt haben und dann schweigen würden und es anderen nicht sagen? Wir wären alle verloren, wenn die Apostel uns das nicht überliefert hätten. Wenn diese Briefe und Evangelien nicht geschrieben worden wären. Stellt euch das vor, was das für ein Schaden wäre. Aber ein echter Jünger Jesu, der kann nicht schweigen. Kannst du schweigen von dem, was du erlebt hast mit dem Herrn Jesus? Kannst du das für dich behalten? Wir gehen ja selber fast kaputt innerlich, wenn wir sehen, wie unsere Nachbarn, unsere Freunde ewig in die Hölle fahren müssen, wenn sie nicht die frohe Botschaft hören. Und es drängt uns, überall von Jesus zu zeugen. Ich mache das sogar im Winter, wenn ich durch den Wald laufe, wenn da eine Bank ist, eine Verschneide, schreibe ich drauf, wo es möglich ist, Jesus lebt, Jesus liebt dich. Ja. Und auch sonst, wenn wir unterwegs sind, sollten wir immer wieder Gelegenheiten nutzen, Jesus, den lebendigen Herrn, zu bezeugen. Ob es durch Vorträge ist oder durch persönliche Gespräche, durch Weitergeben von Traktaten, durch Kinderstunden. Jeder hat so seine Gabe vom Herrn bekommen, wo er das Wort des Lebens bezeugen kann. Und die Apostel und viele Jünger und Jüngerinnen bis heute haben das sogar als Blutzeugen bezeugt, Märtyrer. Märtyrer heißt ja Zeuge, aber oft ist damit auch das Blutzeugnis, das Opfer, die Hingabe des Lebens beinhaltet. Wären wir auch dazu bereit? Oder würden wir den Herrn verleugnen, wenn sie sagen, schwöre deinem Jesus ab, dann wirst du frei? Wie viele haben dann gesagt, nein, ich kann ihn nicht verleugnen. Und wenn ich ihn verleugne, wird er mich ja auch verleugnen beim himmlischen Vater, werde ich ja ewig verloren sein. Dann lieber hier dieses kurze Leiden als die ewige Verlorenheit. Und vor allem aus Liebe zu ihm kann ich nicht schweigen. Aus Liebe zu ihm möchte ich mich zu ihm bekennen. Auch schon die Kinder in der Schule sind oftmals als kleine Zeugen und Zeuginnen gefordert. Wenn es manchmal um Dinge geht, um Zaubereien, was da alles den Kindern heute schon nahegebracht wird. Ja, das sagen sie. Nein, wir haben Jesus lieb, wir wollen mit Hexen und Zauberern nichts zu tun haben. Wir bezeugen das Wort des Lebens und verkündigen euch das Leben. Zeugen heißt auch durch unser Leben, dass wir dem Herrn nachfolgen, dass auch unser Leben ein Abglanz ist seiner Herrlichkeit, seiner Wahrheit, seines Lichts, und verkündigen es durch Wort und Tat. Das Leben, das ewig ist, diese Zoe, die unvergängliche neue Seinsqualität, das beim Vater war und uns erschienen ist. Wie ich schon gesagt habe, der Herr Jesus ewig als Sohn beim Vater, Gott dem Vater, und ist erschienen, als die Zeit erfüllt ward, da sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt wird es nochmal wiederholt. So begeistert ist der Apostel Johannes von dieser Botschaft. Und auch uns begeistert es so, dass dieser Satz fast endlos ist hier. Ja, die ersten Verse überschlagen sich geradezu an Dramatik. Und jetzt nochmal der Einsatz, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Und jetzt wird in Vers 3 das Ziel genannt, diese Verkündigung. Natürlich, dass Menschen gerettet werden. Und dadurch, dass sie gerettet werden, haben sie, das steht jetzt hier, Gemeinschaft. Gemeinschaft mit uns, mit den geretteten Zeugen. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir dieses Zeugnis nicht annehmen, wenn wir nicht wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, wenn wir nicht Kinder des Vaters im Himmel geworden sind durch Jesus Christus, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Und dann sind wir von ihm getrennt. Und Trennung heißt Sünde. Und die Sünde scheidet uns von Gott. Wenn wir nicht dieses angenommen haben, das Wort des Lebens, dann sind wir geschieden von Gott und ewig verloren. Wenn wir es aber angenommen haben, sind wir in der Gemeinschaft mit dem Vater. Ich möchte dazu einmal das Johannesevangelium ergänzend lesen aus diesem ergreifenden Gebet unseres Heilandes kurz vor seiner Kreuzigung, wo er zum Vater, mit dem Vater redet. Und da geht es auch um die Heiligung der Jünger, wenn der Herr Jesus weg ist, was dann mit ihnen wird. Und das betet der Herr Jesus in Johannes Evangelium Kapitel 17, ab Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, also durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen, was wir gerade auch im Johannesbrief gehört haben, damit sie alle eins werden, aber eben nur die Gläubigen. Heute ist es ja sehr modern in der Ökumene, alle in einen Topf zu führen. Aber nein, nur die Gläubigen sind da gemeint, die wirklich Wiedergeborenen. Damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Das ist völlige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und untereinander durch den Heiligen Geist. Und weiter, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ehe Abraham ward, bin ich. Ja. Bin ich ist immer Bezeichnung Gottes auch. Der ich bin. Ich bin, der ich bin. Jesus. Und dann der Abschluss. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Seht ihr, das ist diese Gemeinschaft, von der auch Apostel Johannes redet. Das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Welche größere Freude gibt es, als wenn ein Sünder Buße tut, wenn er umkehrt, über seine Schuld Reue empfindet und sich davon abkehrt, Jesus als den Herrn und Erlöser annimmt und frei wird von Sünde, Tod und Teufel und auch in Anfechtungen immer wieder zum Herrn fliehen kann. Herr, bewahre mich, Herr, reinige mich, Herr, heilige mich. Es ist im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, sagt der Herr Jesus im Gleichnis vom verlorenen Schaf, ja, in Lukas, im Lukas-Evangelium. Und nun, wir haben ja das Thema Wandel im Licht. Das kommt jetzt hier ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ihr habt jetzt, stellt euch vor, einen ganz dunklen Raum, völlig dunkel. Und ja, wenn jetzt ihr eine Kerze hineinstellt, was geschieht? Es ist vielleicht ein kleines Licht, aber er ist nicht mehr dunkel, es ist nun Licht da. Und das wirkliche Licht vertreibt die Finsternis. Und da, wo Gott ist, kann keine Finsternis bestehen. Da, wo das Licht hinkommt, da zieht sich alles Dunkle, Böse, Satanische, Zerstörerische zurück. Und deshalb können wir den Teufel nur besiegen, wenn wir uns zu Gott nahen. Nahet euch zu Gott, so flieht der Teufel von euch, heißt an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Ich glaube, Petrusbrief, Kapitel 5, 1. Petrus 5. Und so geht es darum, dass auch wir im Licht wandeln. Das heißt, Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Herz leuchten lassen. Jesus ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12 folgende, sagt der Jesus, ich bin das Licht der Welt. Diese große Lichtrede, ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Und in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt, ihr meine Jünger. Kleine Reflektoren seines großen Lichtes. So wie Sonne und Mond kann man sich vergleichen. Die Sonne ist das Licht, das strahlt, und der Mond spiegelt es wieder. Gott ist natürlich viel größer und gewaltiger als die Sonne, das wirkliche Licht. Und es wird in der neuen Schöpfung keine Sonne, keinen Mond mehr brauchen, weil Gott selber Licht ist, so am Ende der Offenbarung. Und es braucht auch keinen Tempel mehr. Gott ist dann unser Tempel, wie wunderbar. Ja, Gott ist Licht. Und deshalb können wir auch Gott nicht sehen. Es würde, so wie wir jetzt als irdische Menschen leben, würde unser Tod sein. Mose konnte Gott nicht von Angesicht sehen. Es hätte ihn zerstört. Ja, versucht mal nur ein paar Sekunden mit den Augen in die Sonne zu schauen. Ich empfehle es keinem. Würdet ihr blind, es würde die Augen zerstören. Man kann es nur immer mit Sonnenbrille oder ja, so halb und kurz schauen, aber auf keinen Fall. Und noch viel heller, heller als 1000 Sonnen sozusagen, ist Gott der Herr. Und das vertreibt alle Finsternis. Aber in unserem Herzen, wie sieht es da aus? Darf da auch Gottes alles durchdringendes Licht hineinstrahlen und die Finsternis der Sünde, der Heimlichkeit, der Heuchelei hinausfegen? In Gott ist keine Finsternis. Die Gnostiker haben zum Teil so verschiedene Gottesbilder postuliert. Ein Gott des Lichts, ein Gott der Finsternis. Im Manichäismus gibt es diese Lehre, dass es auch einen finsteren Gott gebe. Aber das ist völlig falsch. Gott ist Licht. Und die Finsternis kam nur durch die Welt infolge der Sünde. Es gab wohl einen Sündenfall in der Engelwelt vorher schon, dass Gott den Menschen frei, den Engeln und auch dann den Menschen die freie Entscheidung gelassen hat, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, sagt die Bibel meines Erachtens ganz deutlich. Und ein Teil der Engel hat sich gegen Gott entschieden, Luzifer. Und dann kam Luzifer, der gefallene Lichtengel, in Gespalt der Schlange auf Eva zu, auf die Frau zunächst und dann auch eben auf Adam und hat die ersten Menschen verführt. Und so kam auch die Finsternis in diese Welt und das Böse. Aber der Herr Jesus ist erschienen als das Licht, um diese Finsternis wieder hinauszufegen. Und überall, wo er in die Herzen einkehrt, darf es Licht werden. Das feiern wir auch am Christfest, ja, wo das Licht in die Welt kommt, auch symbolisch eben durch Kerzen und so weiter. Aber Gott selber ist das allumfassende Licht. Da hat das Dunkle keine Chance. Und wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Christen, können wir dann in der Finsternis wandeln? Können wir zwei Herzen in unserer Brust haben? Nun, ich möchte hier keinen Perfektionismus predigen, wir kommen gleich noch darauf zurück. Aber doch ist es immer ein trauriges Bild, wenn jemand sich Christ nennt und so sehr in Sünde lebt, dass sogar die Welt sagt, also so wie der oder diejenige möchte ich nicht sein. Ja, was der für ein Leben führt, wie der mit seiner Familie umgeht, wie der lügt und stiehlt und andere betrügt und beschimpft, da sind wir dann kein Licht, wenn wir so handeln und wandeln würden. Deshalb ist es wichtig, dass wir jeden Tag in Gebetsverbindung stehen mit dem Herrn, ihn bitten um Kraft, um Erleuchtung, um Bewahrung vor dem Bösen, um Reinigung unseres Herzens, dass wir wirklich eine Lichtherrlichkeit bekommen und auch in Liebe miteinander umgehen können. Denn die Liebe ist das ganz zentrale Thema, gerade des ersten Johannesbriefs. Gott ist Licht. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Dann sind wir elende Heuchler. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Soweit erstmal. Das heißt, echte Christen, sie werden zwar nicht vollkommen schaffen, so zu sein wie Jesus. Ja, der Herr Jesus ist natürlich Gottes Sohn in einmaliger Vollmacht und Kraft. Aber dass wir doch ihm immer ähnlicher werden, uns in sein Bild verwandeln lassen durch die innige Gemeinschaft mit ihm, indem wir sein Wort lesen, aufnehmen, im Gebet mit ihm in Verbindung stehen, immer wieder ihn um Erneuerung bitten. Und so werden wir ihm ähnlicher, ohne dass wir vollkommen sind. Denn wir werden gleich hören, wer sagt, er hat keine Sünde, der macht Gott zum Lügner. Ja. Und in dieser Spannung stehen Aussagen im ersten Johannesbrief. Wir sollen dem Herrn Jesus nachfolgen. Wir sollen in der Heiligung wachsen. Heiligung heißt, dem Herrn ähnlicher werden, in seinen Fußstapfen wandeln. Aber wir werden nie einen Zustand hier auf Erden erreichen, wo wir sagen könnten, wir sind sündlos. Wir tun gar nichts Falsches mehr. Wir sagen kein böses Wort, haben keine schlimmen Gedanken, sind völlig frei von Lüge, Eifersucht, Neid, Hass und unreinen Gedanken. Das wäre Selbstbetrug und Heuchelei gegenüber anderen. Und es ist auch nicht so, wenn wir ehrlich sind vor uns und anderen. Und deshalb gilt zweierlei. Dem Herrn Jesus nachfolgen, in der Abhängigkeit von ihm, aber zugleich auch Buße tun, Reue, von Herzen Reue zeigen und Buße tun über unsere Sünden. Das ist ein dauernder Reinigungsprozess im Christenleben. Heiligung ist untrennbar von der Rechtfertigung. Rechtfertigung, nicht Selbstrechtfertigung, sondern Rechtfertigung aus Gnaden, durch den Glauben, durch das Blut Christi uns reinigen lassen. Das brauchen wir auch, wenn wir ihm nachfolgen. Wir können ihm gar nicht nachfolgen ohne dauernde Reinigung unseres Wesens. Also das geht Hand in Hand, Rechtfertigung und Heiligung. So nennt man das auch in der Theologie, ja, die Rechtfertigung aus Gnaden, dass wir reingewaschen sind durch sein Blut, freigesprochen vom Verdammungsurteil durch die Sünde und gleichzeitig die Heiligung, dass wir durch seinen Geist erfüllt, ihm ähnlicher werden, immer mehr in sein Bild verwandelt werden, ihm Freude machen und auch ein Licht sind für die Menschen in unserer Umgebung. Keines ohne das andere. Tägliche Reinigung und tägliches Wachstum im Glaubensleben. Ich hoffe, dass das auch bei euch Hand in Hand geht. Und wenn wir Rückschläge haben, sollen wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und sagen, Herr, erneuere mich auch heute und ich merke, wie abhängig ich von dir bin. Wir sind immer in der Abhängigkeit von Jesus. Nie selbstgerecht, nie hochmütig sollen wir werden. Und deshalb Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Die völlige Gemeinschaft haben wir, wenn wir einmal ganz bei ihm sind, wenn alle Schlacken unseres irdischen, angefochtenen Lebens weggetan sind. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ohne das Blut Jesu wären wir verloren. Es gibt heute leider eine blutlose Theologie, wo man mit dem Blut Jesu nichts mehr anfangen kann und möchte, wo gesagt wird, ja, Gott kann uns ja auch so erlösen, da brauchen wir doch kein Opfer am Kreuz. Das ist eine ganz schreckliche Lehre von Dämonen, die heute bis in höchste Bischofsstühle hinauf schon vertreten wird in verschiedenen Kirchen. Ja, auch Anselm Grün und andere Irrlehrer vertreten eine solche Pseudotheologie, auch Drewermann und wie sie alle heißen, Verdrehermann sage ich manchmal, ja, wo man sagt, wir brauchen nicht das Blut eines Erlösers. Aber liebe Geschwister, schaut einmal in die Heilsgeschichte, im Alten Bund. Man hat Opfer gebracht. Man hat gewusst, es gibt keine Sühnung der Schuld ohne Blutvergießen. Schon bei Kain und Abel sehen wir es. Gott hat das Opfer Abels angenommen. Es war ein Tieropfer. Ja, da ist auch Blut geflossen. Und es ist eben so, denn im Blut ist das Leben. Und der Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Deshalb gibt es keine Sühnung ohne Blut, ohne Opfer. Und Bultmann und andere sogenannte Theologen, im Grunde waren es bestenfalls Anthropologen, die Menschen belogen, ja. Sie haben diese Dinge geleugnet und haben an sehr vielen Seelen Schuld, wenn sie verloren gehen, die nichts mehr vom Blut Jesu halten. Aber hier steht es, nichts anderes als das Blut Jesu, als das einzige, sündlose, vollkommene Opferlamm. Allein dieses Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir dürfen mit jeder Sünde zu ihm kommen. Es gibt nur eine Ausnahme, das wird in Kapitel 5 kommen, die Sünde zum Tode. Darauf komme ich, so der Herr will, dann die nächsten Tage noch drauf zurück. Das ist der völlige Abfall von Jesus, wenn man den Sohn neu kreuzigt, mit Füßen tritt. Ja, da sollen wir nicht bitten. Aber sonst gibt es für jede Sünde Vergebung. Wenn wir sie bereuen, nicht einfach so blanko, sondern hingehen, Buße tun, die Dinge ans Licht bringen. Auch in der Beichte, in der Seelsorge ist auch hier Möglichkeit, Dinge auszuräumen. Ihr könnt allein das im Kämmerlein tun, ihr könnt es aber auch im Angesicht eines Seelsorgers tun. Die Möglichkeit ist immer da, auch bei einer Bibelfreizeit, dass der Herr uns da hilft. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Am Kreuz von Golgatha hat er das einzig vollkommene, heilbringende und vollgültige Opfer gebracht für alle Zeiten. Das kann man auch nicht wiederholen, auch nicht in einer eucharistischen Handlung, ja, sondern das ist ein Gedächtnis, wenn wir das Abendmahl feiern, ein Gedächtnis an das dort auf Golgatha vor etwa 2000 Jahren vollbrachte Opfer. Und nun der Vers 8, der ist in der Lutherbibel fett gedruckt, weil er auch so wichtig ist und auch für so viele Menschen bedeutend, die sich da in eine falsche Selbstgerechtigkeit hineingeredet haben und andere hineinreden möchten. Wenn da steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so oder dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Liebe Geschwister, wo wird heute überall bestritten, dass der Mensch noch Sünder sei? Ich erinnere nur an den Humanismus, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das ist sogar in die europäische Verfassung hineingegangen. Diese Lehre, die Lehre vom sogenannten guten Menschen, der ohne Gott seine neue Weltgesellschaft aufrichtet. Welcher Betrug Satans. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit, nämlich die Wahrheit selber, der Herr Jesus, ist damit letztendlich gemeint, ist nicht in uns. Dann haben wir nicht das Wort Gottes in uns durch seinen Geist. Das ist also ein großer Selbstbetrug. Der Humanismus lehrt, der Mensch habe einen guten Kern, genau wie die Gnosis und die Mystik und die Esoterik, der Okkultismus. Tue Recht und scheue niemand, sagt man heute. Früher hieß es noch, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute hat man das weggelassen und bald lässt man auch noch das Tue Recht weg und da heißt nur noch, scheue niemand. Ja? Das ist dann noch die letzte Stufe des endzeitlichen Glaubensabfalls. Traurig, aber wahr. Wie ist es eigentlich, wenn jemand krank ist und sagt, ich bin gar nicht krank, muss zu keinem Arzt, bleib zu Hause. Ich kenne so einen Fall, eine Frau, die war im Grunde schwer krank, die hat sogar eine Lungenentzündung gekriegt, sagt, ich gehe aber zu keinem Arzt, ich bin nicht so krank. Und was ist passiert? Dieser Thrombus hat sich gebildet, so ein Blutgerinnsel, und ist dann von der Lunge ins Gehirn gewandert, Schlaganfall, Demenz, nach 2,5 Jahren tot, zu keinem Arzt gegangen. Eine große Fahrlässigkeit. Gott hat auch den Ärzten Weisheit geschenkt und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Das wäre ein Thema für sich, bin ich in der Auslegung des Jakobusbriefs ausführlich darauf eingegangen. Aber wir sollten vor allem zum wahren, entscheidenden Arzt gehen, mit all unseren Nöten, und das ist Gott selber. in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn der Mensch sagt, ich bin so gerecht, ich brauche keinen Erlöser, dann betrügt er sich selbst und wird auch nicht frei von seiner Schuld. Er wird immer tiefer hineingezogen sein, bis er in der Verdammnis und Verlorenheit endet. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und es ist doch schlimm, wenn man sich selber was vormacht und nicht zum wahren Seelenarzt, zu unserem Herrn Jesus kommt. Aber dann die befreiende Aussage, wir sind fast am Ende dieses Kapitels. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das heißt offenlegen, nicht verschweigen, nicht zudecken vor Gott, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir kennen, wie gesagt, Beichten von Gott, von Mensch zu Gott im Gespräch, im stillen Kämmerlein, sagt ja Jesus ausdrücklich, dass wir die Tür zumachen sollen, ins Kämmerlein gehen und zum Vater beten, Vater im Himmel, im Namen Jesu dann. Wir können einen Seelsorger hinzuziehen. Es gibt manchmal auch gemeinsame Sündenbekenntnisse im Gottesdienst, ist auch nicht verboten, aber es muss von Herzen sein. Es nützt nichts, wenn ich irgendein Ritual mitbete und denke, das, jeden Sonntag wiederhole ich das, aber es kommt nicht von Herzen, wie auch das Vaterunser leider oft heruntergeleiert wird. Nein, es sollte ein ehrliches, aufrichtiges Bekenntnis meiner Schuld vor Gott sein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Was heißt treu? Das heißt, wenn er verheißen hat, etwas zu tun, wird er es auch tun. Denn er hat verheißen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn eure Sünde blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Das ist die Treue des Herrn. Und gerecht, das heißt, Gottes Gerechtigkeit führt ihn dazu, dass er Sünde bestrafen muss. Er kann nicht einfach alles durchgehen lassen, sondern Sünde führt zum Tod. Der Sündelohn ist der Tod, so heißt es im Römerbrief. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in seinem Sohn Jesus Christus. Wer also seine Sünde bekennt, der wird durch Gottes Barmherzigkeit begnadigt. Und dann legt Gott die Gerechtigkeit für die Strafe auf seinen Sohn. Der Sohn hat stellvertretend deine und meine Strafe für die Schuld getragen. Die Barmherzigkeit heißt also, dass Jesus für uns in die Bresche springt und dass Gottes gerechtes Urteil auf seinen Sohn gelegt wird, anstelle auf dich und mich. Ja? Das ist doch wunderbar und dafür können wir ihm nur danken und ihn anbeten. Sollte uns an sich auch zu Tränen rühren, diese Liebe Gottes, dass er seinen Sohn nicht verschont hat, um deiner und meiner Schuld willen. Er vergibt uns die Sünden. Sie sind durchgestrichen und wir müssen sie nicht mehr hervorholen aus dem Meer der Gnade. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann nochmal in Vers 10, gewissermaßen die Zusammenfassung. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie schrecklich, wenn man Gott zum Lügner macht. Jeder selbstgerechte Mensch macht Gott zum Lügner. Ich brauche keinen Erlöser. Ich habe keine Sünde. Ich tue immer nur Gutes. Wo habe ich denn mal gelogen und gestohlen? Ich habe ja keinen umgebracht. Solchen Menschen kann man dann immer nur sagen, weißt du, was die größte Sünde ist? Wenn du ohne Gott leben willst. Wenn du dich selber auf den Thron setzt. Die Reformatoren haben zu Recht gesagt, die Superbia, der Hochmut, ist die Wurzel aller anderen Sünden. Der Mensch will sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5. Und damit verfällt er der Einflüsterung der Schlange Satans, die von Anfang an die Menschen von Gott wegziehen möchte, in die gleiche Verdammnis, in der sie selber endet. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Möge jeder selbstgerechte Mensch erkennen, dass er ohne Jesus verloren geht. Und ich hoffe, dass keiner von uns zu diesen gehört, die sagen, ich brauche keinen Erlöser, bin selber mein kleiner Gott, in mir wohnt was Göttliches, ich habe die Erkenntnis, mich braucht keiner belehren. Wenn wir aufrichtig sind, werden wir erkennen, das, was der Herr Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können, in Johannes 15. Ohne ihn sind wir gar bald verloren. Und mit ihm werden wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn und mit allen Geschwistern, die ebenfalls Kinder Gottes sind. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du als das sündlose Opferlamm nach Golgatha gingst, um unsere Sünden zu tragen. Danke, dass wir uns nicht selber versuchen müssen zu erlösen, sondern dass wir dieses Geschenk im Glauben annehmen dürfen. Danke, dass du mir das schon relativ früh gezeigt hast. Schenk doch, dass jetzt niemand hier ist, der noch ferne von dir ist und verloren geht, sondern rette jede Seele. Und schenk uns auch, dass wir dir alle Sünden bekennen, auch die verborgenen Sünden nimmst du weg, wenn wir es aufrichtig meinen. Herr, lass uns in deinem Licht wandeln, denn du bist Licht. Und lass uns auch Lichter sein für unsere Mitmenschen. Vergib uns, wenn wir es nicht immer waren. Hilf uns, dass wir ein Leben führen, wie es dir gefällt und wie es auch für andere einladend ist. Lass auch diese Woche dazu dienen. Segne jeden Einzelnen, der hier ist, und behüte uns auch in dieser Nacht. Amen.